ARD.
Die titelgebende Videothek, Videotime, die gab es eben tatsächlich in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Und gibt es jetzt aber nicht mehr. Also im Buch selber wird die Videothek eben wie so ein Raumschiff beschrieben, in das die früher gegangen sind und sich dann da alle möglichen Geschichten aus der weiten Welt geholt haben. Und das eben auch so für den Jungen in seinem Aufwachsen in dieser Kleinstadt halt so der erste mögliche Raum war, der diese Versprechung in sich getragen hat, dass es eben noch eine weitere Welt überhaupt gibt. Andere mögliche Erfahrungen, die auch über diese Kleinstadtwelt hinausweisen.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Und jetzt geht's mal in den Jurassic Park der Medien sozusagen, in eine Videothek. Videotime, so heißt auch das Buch, über das wir diesmal sprechen, geschrieben hat Roman Ehrlich, Schriftsteller aus Berlin. Nadine hat sich mit ihm getroffen in einer Videothek. Mal ganz ehrlich, gibt es sowas überhaupt noch?
Ja, genau das habe ich mich auch gefragt, als ich mich mit Roman Ehrlich eben verabreden wollte und wir überlegt haben, oder es war eigentlich keine Überlegung, ne? Es war klar, wir müssen in eine Videothek und dann habe ich auch überlegt, gibt es die eigentlich noch? Und dann haben wir recherchiert und ja, es gibt sie noch. Man kann natürlich keine VHS-Kassetten mehr ausleihen, sondern DVDs und Blu-ray, aber ja, es gibt sie noch und wir haben eine gefunden in Britz in Neukölln in Berlin.
Wow.
Ist nicht die einzige, es gibt noch mehrere.
Okay, also das ist schon mal nicht unmöglich. Roman Ehrlich sagt mir ehrlich gesagt nichts.
Roman Ehrlich ist ein Autor, der in Berlin lebt und vielleicht, also du könntest ihm begegnet sein vor 4 Jahren, da stand er mit seinem Buch Malee auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Das war so ein postapokalyptischer Roman, so ein Untergangsroman. Mir persönlich ist er vor 10 Jahren zum ersten Mal begegnet mit seinem Debütroman Das kalte Jahr. Da ging es um Einsamkeit und einen Erzähler, der eben zurück nach Hause geht und dort dann auf einen seltsamen Jungen trifft, einen kleinen Jungen. Und irgendwie hat das so mit dieser Düsterkeit und diesen verschränkten Ebenen und diesen Untergangsszenarien. 2017 hat er den Roman geschrieben, Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens. Schauplatz war damals dann die Dreharbeiten eines Horrorfilms. Ja, und Filme sind auch etwas, was er immer wieder in seine Texte mit einarbeitet. Horrorfilme spielen auch in seinem neuen Buch eine Rolle, Videotime. Ja, und mit diesem Filmaspekt, da kriegt er mich auf jeden Fall.
Wieso denn das? Und mit Horrorfilmen? Bist du so ein Splatter-Fan?
Nee, das nicht. Also Horrorfilme sind so gar nichts für mich. Aber Filme auf jeden Fall. Ich war mal so ein richtiger Film-Junkie. Hab ja Filmwissenschaften studiert und war wirklich da jede Woche mehrfach in einer Videothek. Ja, habe alles Mögliche mir reingezogen. Von Buster Keaton, Stummfilm über Jean-Luc Godard. Außer Atem ist einer meiner Lieblingsfilme. Gut, bei Lenin halt auch. Ne? Also alles volle Bandbreite. Irgendeine Sucht braucht man immer. Ne?
Und jetzt bist du clean?
Nee, clean bin ich auf gar keinen Fall. Also das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich mit Roman Ehrlich in der Videothek stand.
Okay, also ich habe verstanden, es geht um Filme. Worum noch?
Videotime ist ein Familienroman, das steht dick und fett vorne drauf, spielt in den 90ern und es ist ein Roman über Prägungen, über die Konstruktion von Familienbildern und vor allem aber über Fiktion und Erinnerung und eben was das eine mit dem anderen zu tun hat, darum geht es vor allem. Der Roman erzählt von Familienleben so unterhalb einer pinzettengepflegten Vorgartenoberfläche, so würde ich es jetzt mal nennen. Also der Ich-Erzähler kommt zurück in die Kleinstadt, in der er aufgewachsen ist, um seinen kranken Vater zu besuchen. Aber stattdessen bleibt er an der VHS-Sammlung im Keller des Wohnhauses hängen. Da gibt es Regale voller raubkopierter Videotheksfilme aus seiner Kindheit und Jugend, die der Vater auch noch akribisch in so einem Ordner katalogisiert hat mit Bild- und Inhaltsangabe. Und während er diese Filmliste durchgeht, kommen Erinnerungen hoch. Und er besucht dann auch den Ort, wo früher die Videothek war, in die er mit seinem Vater und seinem Bruder eben immer gegangen ist. Also die spielt eine ganz zentrale Rolle für den Ich-Erzähler, für den Roman und auch für den Autor selbst. Denn diese Roman-Videothek, Videotime, die gab es im echten Leben wirklich.
Wow, wo denn?
In Bayern, in so einer kleinen Stadt, da wo Roman Ehrlich aufgewachsen ist.
Und da klingt ja auch so ein bisschen was Verbotenes an. Gibt es eigentlich noch diese Schmuddelecken da in diesem Video, in den Videotheken? Da gab es ja immer so eine Rubrik hinten um die Ecke, da standen die Pornos, ne?
Ja, richtig, diese Erotik-Ecke, ja, die gibt es immer noch. Also die gibt es auch in der Videothek, wo wir uns getroffen haben. Wir haben uns getroffen in der Videobox in Britz in Neukölln. Und das ist so eine stinknormale Videothek eben. Und wir wurden da auch gut an die Hand genommen von Rainer, Videotheksangestellter und Filmauskenner. Und da gibt es eben abgeteilt von allen anderen Bereichen diesen Erotikbereich. Ja, und wir sind dann da auch mal rein und es ist relativ unspektakulär, ne? Also man sieht halt viel nackte Haut auf den Covern, alle möglichen Körperteile. Und witzig war aber, dass dann griffbereit so orangefarbene Plastiktüten da lagen. Und ich habe mir sagen lassen, ja, das ist so für die Leute, die kommen dann da in diese Ecke, packen dann schnell die DVDs in diese Tüte. Die sind übrigens nicht zum Ausleihen da, diese Erotikfilme, sondern nur zum Kaufen. Die packen die also in die Tüte, damit sie ganz diskret, sodass keiner das Cover sieht, sie an der Kasse dann bezahlen können.
Nadine und Roman Ehrlich in der Videothek, also alles dabei.
Wir sind jetzt hier im Keller der Videothek. Mhm. Und ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal in einer Videothek war, weil Videotheken sind ja so gut wie ausgestorben. Ja. Wer geht denn überhaupt noch in eine Videothek und leiht Filme aus?
Ich bin der Rainer, ich bin ja zuständig für die Filme und für ein paar logistische Sachen. Eigentlich eher ältere Leute. Und bei uns die Ecke hier sind überwiegend so Rentner und die kommen her und die suchen auch nicht nur die Filme, sondern auch das Gespräch. Man mag, die suchen Kontakte, soziale Kontakte. Dann kommen sie mal zum Quatschen her und dann wollen sie das eine oder andere über den Film, wollen sie dann wissen, was ich ihnen auch erzählen kann. Das pflegen wir hier eigentlich so ein bisschen.
Und wieso könnt ihr euch noch halten, wo doch alle Videotheken aussterben?
Ja, das hat erstmal haben wir noch ein Stammpublikum von ein paar hundert Leuten, die wirklich noch kommen. Und jetzt kommen auch wieder viele zurück, weil eben das Streamen und alles viel zu teuer ist. Und weil wir eben vielseitige Angebote haben. Wir sind nebenbei noch ein Spätkauf halt und dann haben wir auch die Medienecke hinten. Jetzt haben wir hier auch die Solarium noch drin. Und wenn man nicht vielseitig aufgestellt ist heutzutage und macht nur Videothek, dann geht man zugrunde. Also davon kann man sich nicht mehr ernähren.
Was gibt's denn hier für Filme? Ich sehe hier ganz viele Filme aus den 90ern.
Alles. Wir haben von Klassikern über Horror, über Action, Drama, wir haben eigentlich sehr viel Wert auf Vielfalt gelegt. Auch Spiele, diese älteren Sachen, die hier unten stehen, da gibt es zwar auch Liebhaber für, aber das ist ein Film jetzt Stars, der übermäßig läuft, nur die neueren Sachen. So wie aktuell jetzt hier Deadpool, der dritte Teil, also der wird häufig ausgeliehen.
Wie ist es denn bei euch, die Auswahl? Also das ist quasi dann von dir kuratiert hier?
Also jetzt unten die Filme, da habe ich zum Teil dann die Sachen auch besorgt, nach Geschmack. Und die anderen Sachen nehmen halt alles, was aktuell ist. Ist ja klar.
Hör ich da so einen richtigen Filmliebhaber raus?
Ja, ich besitze selber über 4000 Filme.
Auf DVD oder noch VHS?
Teils. DVD, VHS, das nimmt zu viel Platz weg. Da habe ich noch so 6-7 Kartons im Keller bei mir unten, aber das nimmt zu viel Platz weg. Bei verschiedenen Sachen wie Herr der Ringe oder sowas, das muss man als Blu-ray haben, rein optisch schon gesehen. Aber überwiegend DVDs, weil ich bin auch ein Liebhaber von älteren Filmen, Western zum Beispiel oder Monumentalfilme. Das ist so mein Steckenpferd und da habe ich alles von John Wayne, da habe ich über 100 Filme oder auch hier solche Sachen hier, James Dean oder so diese alten Klassiker halt, die liebe ich halt. Das ist so mein Privates. So.
Ja.
Da habe ich zu Hause an die 500 Filme.
Ja, dann schauen wir uns mal um, oder? Mhm. Vielen Dank.
Jo, gar nicht schön.
Dann bis gleich. Jo. Ich komme mir gerade vor, das ist echt ein Flashback für mich. Also ich habe wirklich viel Zeit in Videotheken verbracht. Als Studentin, also wir hatten auch zwei richtig gute direkt um die Ecke, wo man auch super beraten wurde, die alles hatten, von wirklich den nerdigsten Film bis zum Blockbuster.
Ja, also mich erinnert das wirklich sehr stark auch so an meine Kindheit, in der ich eben auch ganz oft mit meinem Vater in die Videothek gegangen bin und wir da gefühlt irgendwann alles mal ausgeliehen hatten, was es da gab. Aber es wurde natürlich auch immer neu aufgefüllt.
Wo ich mich auch gleich erinnert habe, als ich dein Buch gelesen habe, aber auch jetzt, wenn ich hier stehe, vor diesen Regalen voller DVDs mit diesen gelben Plastikchips und einer Nummer hier im Fach, die halt signalisieren, ist der Film ausgeliehen oder nicht. Der ist eben nicht immer verfügbar gewesen, ja, das kennt man ja gar nicht mehr. Wenn ich irgendwie einen Film streame oder irgendwie, dann klicke ich da drauf und zack, ist er halt da. Und hier im Zweifelsfall war mein Lieblingsfilm gerade immer weg.
Ja, ich erinnere mich auch daran. Also die Videothek, an die ich mich eben so vor allem erinnere, da war eben auch der Gang, in dem die Filme aufgereiht sind, der knickte immer so ein bisschen ab. Das war wie so ein kleines Labyrinth, was sich da durch diese Baracke geschlängelt hat, in der die untergebracht war, die Videothek. Und da ist man dann immer mit so einer hohen Erwartung dann so um die Ecke gegangen. Und dann war ja immer so eine komplette Wand voll mit diesen Neuerscheinungen. Also ein Film hat so ein komplettes Regal ausgefüllt. Und dann war eben immer die Frage so, ist da noch so eine dieser Marken drin? Ist der zu haben diese Woche oder muss man bis zur nächsten Woche noch warten?
Ja, aufregend. Ja. Okay, was gibt's denn hier noch? Die ganzen James-Bond-Filme hier.
Ja, und ich glaube, hier sind auch so eben so diese alten Action- und Science-Fiction-Filme, die ja auch in meinem Buch vorkommen.
Aber wollen wir mal gucken, ob wir einen entdecken?
Ja, auch bestimmt. Also hier sehe ich schon so eine Schwarzenegger-Abteilung. Ja, Total Recall zum Beispiel, der spielt ja schon auch eine tragende Rolle in meinem Buch.
Warum eigentlich? Wie hast du die Filme ausgewählt, die du in deinem Buch erwähnst?
Also gerade bei Total Recall hier zum Beispiel, den wir jetzt hier so vor uns haben, der heißt ja auch in der deutschen Übersetzung Die totale Erinnerung. Und ich meine, das Buch ist ja eigentlich so ein Erinnerungsbuch, würde ich sagen. Oder es ist ein Versuch, diesen Prozess zu beschreiben, sich so zu erinnern und die Vergangenheit, vor allem so die Vergangenheit so mit dem eigenen Aufwachsen der Familie wieder hervorzuholen und sich zu fragen, was passiert da eigentlich, wenn ich mich erinnere. Also erfinde ich mir das alles? Wie hoch ist da der Anteil der Fiktion? Und was lässt sich noch irgendwie heranholen, um das irgendwie zu verifizieren oder sich irgendwie wirklich davon zu überzeugen, dass es stimmt? Und in dem Buch ist es halt so, dass die Familie ist quasi schon so ausgezogen aus dem Ort. Es lebt eigentlich nur noch der Vater da und der befindet sich aber in so einem, wie so einem Demenzzustand, sodass der eigentlich auch nicht mehr wirklich befragt werden kann. Und der Erzähler geht eben dann irgendwann zu dieser Videothek, die aber in dem Buch nicht mehr existiert, also die geschlossen hat und wo man nicht mehr hier so durchlaufen kann wie hier. Und erinnert sich dann aber an die Filme, die sie eben immer zusammen geguckt haben. Die Hoffnung ist dann eben im Buch, dass man sich über die Bilder noch an andere Bilder erinnert, die damit assoziiert sind. Also das Schauen, mit wem habe ich da damals zusammen auf der Couch gesessen und was ist da passiert, also was ist da auch noch außenrum passiert.
Also dein Buch funktioniert ja auf mehreren Erzählebenen. Da gibt es die Ebene der Filmhandlungen. Also du erzählst ja wirklich auch Filme nach. Und das sind Horrorfilme, das sind Pornos, das sind Science-Fiction-Filme, das sind Action-Filme, Natural Born Killers. Was ist da noch dabei?
Universal Soldier zum Beispiel ist dabei. Den finden wir bestimmt hier auch, wenn wir auf die Suche nach ihm gehen. Aber also es ist zum Beispiel auch so ein Film dabei, der heißt Hinter dem Horizont. Das ist dann eher so ein, dann tatsächlich eher so ein familienfreundlicher Film, bei dem dann aber festgestellt wird, dass er eigentlich so von seiner Handlungsstruktur dann auch sehr verwandt ist mit diesen anderen Filmen, also mit so Filmen für Erwachsene sozusagen. Also so hat eigentlich diese Auswahl für mich stattgefunden, nicht so sehr so ein nostalgisches Best-of, an das ich mich selber so gerne erinnern wollte, sondern eher, dass quasi diese Filme auch miteinander verwandt sind und dass sie irgendwie auch so ein bisschen was erzählen über die, so diese Geisteshaltung dahinter, ein bisschen auch die Ideologie oder halt auch so das Familienbild, was darin propagiert wird und irgendwie diese männlichen Helden, die dann immer kommen und alles ins Lot bringen. Es sind eigentlich alles Filme, die mir geholfen haben, eben diese Geschichte zu erzählen, die ja dann im Kern das Buch ausmacht, nämlich die nach den Familien und wie die Familien so zusammengelebt haben, wie die funktioniert haben, eben nicht nur die des Erzählers, sondern auch all seiner Freundinnen und Freunde der Zeit. Das Personal ist reichhaltig und hat dann aber eben auch bedingt, wie ich die Filme ausgewählt habe.
Wir könnten noch mal weiter gucken hier. Mhm.
Wenn ich mich hier so umgucke, es ist wirklich interessant, weil ich glaube, wenn wir lang genug suchen, wir finden alle. Mhm. Also hier ist auch Universal Soldier, sehe ich, steht da in der Van Damme-Abteilung.
Jean-Claude Van Damme und wie hieß der andere? Dolph Lundgren.
Genau.
Beide auf dem Cover, umgeben von Flammen, natürlich mit Maschinengewehren. Ja, Kampfmaschinen.
Kampfmaschinen, Elite, Soldaten, Zombies. Herrlich.
Um dein Buch schreiben zu können, bist du nochmal in die Videothek gegangen, extra?
Nee, also ich bin schon zu vielen dieser Filme zurückgegangen und habe die nochmal geguckt und war dann auch bei einigen erstaunt, wie weit sie entfernt waren von dem, was ich mir vorgestellt hatte oder was ich dachte zu erinnern. Aber Videothek selber war tatsächlich auch nicht mehr zu besuchen. Also ich meine, die titelgebende Videothek in dem Buch.
Videotime heißt sie.
Genau, also die titelgebende Videothek, Videotime, die gab es eben tatsächlich in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Und gibt es jetzt aber nicht mehr. Also da ist es wirklich so wie in dem Buch auch, dass es gibt noch dieses Gebäude, das ist wirklich auch so eine Blechbaracke, die steht aber leer. Also ich habe diese Videothek dann tatsächlich auch nochmal besucht, aber wirklich eigentlich auch nur, um dann wie in dem Buch auch davor zu stehen und zu versuchen, sich zu erinnern, wie es war, da drin zu sein. Weil also es gibt den Ort ja tatsächlich nicht mehr. Und so ist es eben auch mit ganz vielen anderen Orten in dem Buch. Die Leute leben da nicht mehr oder ist irgendein anderes Geschäft eingezogen oder ein Café oder die Häuser wurden gänzlich abgerissen.
Komm, lass mal gucken, ob wir noch Filme finden, die vorkommen.
Hier gibt es doch bestimmt auch den Exorzist zum Beispiel. Ah ja, hier, The Thing.
Ist zumindest The Thing, stimmt.
Ein prominenter Vertreter im Buch. Ja. Aus einer Zeit vor den computergenerierten Spezialeffekten. Und also so ein maskenbildnerisches Fest eigentlich. Es ist auch sehr, sehr beeindruckend, was die irgendwie mit den Mitteln dieser Zeit da gemacht haben.
Ah, hier, der Exorzist. Die neue Fassung.
Die neue Fassung.
Der erschreckendste Film aller Zeiten steht hier auf dem Cover.
Ja, vielleicht stimmt das sogar. Da müsste man vielleicht hier nochmal den Profi fragen,
ja,
der das hier kuratiert hat, ob er das auch so sieht.
Die unendliche Geschichte ist ja so ein Film, der sich durch dein ganzes Buch zieht. Ne? Also da kommst du immer wieder drauf zurück. Die spielt eine wichtige Rolle im Leben des Erzählers. War mein erster Kinofilm, einer meiner ersten Kinofilme. Ich glaube, mein allererster Kinofilm war das Dschungelbuch, aber die unendliche Geschichte folgte nicht später nach. Warum ist die so wichtig?
Ja, also in der unendlichen Geschichte, zumindest in dem Buch, spielt ja das Nichts eine zentrale Rolle, wie im Film auch. Dieses Phantasien, also diese Welt der Fantasie und der Fiktion bedroht. Und im Buch ist es eben so beschrieben, dass das Nichts ist quasi wie das Portal, durch das die ganzen fiktiven Wesen und Geschichten in die Wirklichkeit kommen. Und aber auf dem Weg durch das Nichts in die Wirklichkeit werden sie eben verwandelt und sind in der Wirklichkeit dann Lügen. Also sie kommen als Lügen in der richtigen Welt hervor. Sie können quasi nicht als das Fantastische in der Wirklichkeit existieren, sondern nur noch als Lügen. Und das Nichts bedroht eben quasi diese gesamte fantastische Welt. Und im Buch wird das so parallel geführt, dass es eben auch, also die Erinnerung an die eigene Familie, das Aufwachsen, wird eben gleichermaßen eigentlich von so einem Nichts bedroht, was dann das Vergessen wäre. Und das Erinnern und der Versuch, das wieder zurück in die Gegenwart zu holen, ist eben dann auch notwendigerweise dieser Prozess. Also alles, was man sich dann in der Gegenwart hervorholt, muss eigentlich auch Lüge sein.
Hier gibt es eine schöne Stelle in deinem Buch, da heißt es: Während ich spüre, dass die Sonne des späten Vormittags über dem Parkplatz vor der Blechbaracke langsam beginnt, die Haut auf meinem Nasenrücken und meinen Wangenknochen zu verbrennen, denke ich, dass es, wie in der unendlichen Geschichte, ein fester Glaube an die Existenz und die Wahrhaftigkeit der fantastischen Welt der Vergangenheit, der eigenen Geschichte sein muss, der sie erhält. Wo dieser Glaube fehlt, wo er nicht aufrechterhalten werden konnte, sind all ihre Figuren und Orte der unheilvollen Verwandlung ausgesetzt. Was fangen wir jetzt an mit so einem Satz?
Tja, das liegt nicht mehr in meinem Zuständigkeitsbereich, würde ich sagen. Es ist natürlich einer dieser Sätze, an denen ich sehr lange rumgebastelt und gefeilt habe und der schon auch eben programmatisch ist für das Buch. Und meine Hoffnung ist eben, natürlich sind irgendwie viele dieser Sätze lang und sind vielleicht auch so ein bisschen umständlich, aber ich hoffe eben, dass man sich dann da irgendwann auch so ein bisschen drauf einlassen kann und das dann einfach gar nicht mehr so auffällt. Ich hoffe, dass es jetzt niemanden verprellt dadurch, dass es irgendwie ein bisschen lang oder mäandernd ist.
Ich mag das Mäandernde. Was mir beim Lesen aufgefallen ist, ich habe da einfach vorher oder jetzt schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, ist, wie frauenfeindlich ja viele Filme der 90er waren, also welch komischen Frauen- und Männerbilder da transportiert wurden. Und das ist ja auch ein großes Thema in deinem Buch, eben die Männlichkeitsideale oder verzerrte Männlichkeitsideale, der Umgang mit Frauen, dieser Vater, der ist ein ehemaliger Soldat, der arbeitet jetzt als Justizvollzugsbeamter und den Bruder des Erzählers will er zu so einem Profi-Tennisspieler trainieren. Da steckt sowas total altmodisch Männliches drin in dieser Figur. Aber auch die Filme waren ja so gestrickt, ne? Es gab immer den männlichen Retter. Und die Frauenfiguren, die sind alle sehr unglücklich in dem Buch. Also die Mutter ist übergewichtig, die wird von dem Vater total niedergemacht. Der drückt ihr schlimme Sprüche. Und auch die andere Mutter des Schulfreundes, die da auftaucht, die hat lauter Schönheits-OPs hinter sich, will offensichtlich auch ihrem Mann gefallen, der das Geld nach Hause bringt. Also all diese Rollenverteilungen, die heute wahnsinnig verstaubt wirken, tauchen da auf und meandern so durchs Buch und ja, aber auch durch die Filme. Wann ist dir das aufgefallen oder wann ist das so da reingerutscht als großes Thema?
Also das hat eben schon von Anfang an eine Rolle gespielt, eben als dann klar war, dass es ein Familienroman sein würde. Und es ist genau wie du sagst, also es ist eben in diesen Filmen ist es eine immer wiederkehrende Konstante, dass es eben da so ein klein familiäres Ideal gibt, das irgendwie bedroht wird durch das Chaos oder durch Aliens oder irgendein Ereignis von außen und das dann eben so durch den männlichen Held wieder gerade gerückt wird. Und es ist eben aber auch darüber hinaus eine Konstante, die mir aufgefallen ist, ist, dass eigentlich immer diese Männerfiguren teilweise eben auch gewaltvoll die Wirklichkeit verteidigen, wie sie sie sehen. Also und auch so die Welt, wie sie sie empfinden und auch so die Ideale, die sie haben, die müssen eben auch teilweise gewaltvoll davor geschützt werden, dass sie verändert werden. Und dann sind eigentlich diese Frauenfiguren sind dann natürlich dann in gewisser Weise Opfer davon oder sind halt auch dann oft Repräsentantinnen so für das, was die nicht ganz begreifen können und was eben nicht in die Ordnung passt, die sie sich geschaffen haben. Und also ich fürchte eben, dass das natürlich irgendwie auf eine Art verstaubte Männlichkeitsbilder sind, aber dass es eben halt schon ein in die Gegenwart reichendes Phänomen ist. Also dass es jetzt nicht so ist, dass wir das komplett überwunden hätten gesellschaftlich.
Leider nicht, nee. Also man sieht ja auch mit solchen Männern wie Trump zum Beispiel, ja, genau, dass da eine ganz andere Männlichkeit offenbar ja gut ankommt und zurückkommt in irgendeiner Form. Die Serienformate, die Filmfiguren, Romanfiguren, die haben es zumindest geschafft, also diverser und auch vielfältiger zu sein und ein anderes Bild zu vermitteln. Aber ja, du hast recht. Also wenn wir uns die Gegenwart angucken, da ist ganz schön viel da wieder von diesen alten Rollenmustern und eben diesen Männlichkeitswahn, ne?
Ja, eben, ich fürchte schon. Also das wäre mir vielleicht lieber, es wäre nicht so aktuell in der Hinsicht. Und dann wäre es natürlich auch nicht so interessant gewesen. Ich weiß nicht, ob es mich dann wirklich für das Buch tatsächlich interessiert hätte. Aber diese Familiendynamiken in diesem Buch sind für mich natürlich schon auch sinnbildlich für gesellschaftliche Verhältnisse, die ich nach wie vor am Werk sehe. Ja.
Was genau siehst du da am Werk?
Also eben gerade so dieses beschriebene, dieser Wunsch, die Verhältnisse, wie man sie selber als die ordentlichen empfindet und als die richtigen wiederherzustellen gegen die Bedrohung durch das Chaotische, durch das irgendwie undurchdringliche, ambivalente, diverse und so weiter, durch die Einwanderung, durch die Verweiblichung und so weiter. Also das ist ja wirklich erschütternd, in welchen Ausmaßen das jetzt gerade aktuell einem wieder ganz deutlich vors Gesicht tritt und getragen wird, eigentlich reingespuckt wird, muss man sagen. Und ja, also ich meine, das ist natürlich dann irgendwie fraglich, inwiefern diese also Romane darauf reagieren können sollen und so weiter. Aber ich habe irgendwie jetzt auch so im Nachhinein, nachdem ich eigentlich mit dem Buch schon fertig war, mir nochmal die Männerfantasien von Klaus Teweleit vorgenommen und da beim Lesen dann gedacht, so um Himmels Willen, das ist ja wirklich so, als hätte ich eigentlich diesen Roman geschrieben, um irgendwie mit dieser Theorie nochmal so umzugehen und die zu verarbeiten. Und ich glaube, dass das tatsächlich eigentlich sowas ist, was bei mir beim Schreiben immer eine große Rolle spielt, dass ich halt über das Schreiben auch versuche, Weltwahrnehmung, aber eben auch Theorie, Texte und so weiter zu verarbeiten. Also, dass ich dann eben auch versuche, in den Büchern Räume und Situationen zu schaffen und Bilder zu beschreiben, die es halt irgendwie wahrnehmbar machen auf anderen Ebenen als eine Nachrichtensendung oder ein Radiobeitrag es machen würde.
War das dann auch eigentlich deine Motivation, dieses Buch zu schreiben? Also war das zuerst da?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass diese Motivation, die hat ja irgendwie auch nicht mit diesem Buch angefangen, sondern das ist irgendwie, das Buch ist halt eines von mittlerweile ja doch mehreren Büchern, die sich irgendwie auch fortschreiben und die immer auf ihre eigene Art versuchen, die Welt zu verstehen oder das Leben auch zu verstehen und diese Dynamiken, die zwischen den Menschen herrschen, und sich das irgendwie zu erschreiben, also die, sich irgendwie so einen Raum zu erschreiben oder Schreiben zu erschaffen, in dem die Dinge dann nochmal anders zur Betrachtung vorliegen. Aber der Versuch halt schon auch der ist, das die ganze Zeit so unbewertet zu halten, dass da jede und jeder mit den eigenen Assoziationen dran anschließen kann. So. Und das stand vor dem Buch und stand aber vor jedem anderen Buch eigentlich auch.
Ja, so ein Verstehen wollen, ne?
Ja.
Ja. Was ich ja auch immer als Motivation habe, unter anderem Bücher zu lesen, also halt, also sich wiedererkennen wollen, verstehen wollen. Ich habe über dich gelesen, dass du ja früher als Kind gar nicht gelesen hast, sondern eigentlich nur Filme geguckt hast. Wie hast du denn dann Bücher für dich entdeckt?
Tatsächlich über die Filme. Also ich bin halt dann auch öfter mal ins Kino gegangen und aber eben auch natürlich sehr oft in die Videothek. Und habe dann aber auch entdeckt, dass es bei uns im Ort gab es eben so eine Stadtbücherei und dass es da dann eben auch noch zu Filmen, die halt vielleicht noch nicht in der Videothek waren, die gerade so im Kino liefen oder gelaufen waren, dass es da dann so Bücher zum Film gibt. Also ich glaube, inzwischen wird das auch nicht mehr gemacht, aber es gab so eine ganze Zeit, wo sogar diese Actionfilme nochmal als Buch ausgekoppelt wurden, einfach um von dem Erfolg nochmal zu profitieren. Und die habe ich dann mir ausgeliehen, weil ich halt irgendwie dachte, so, ah ja, toll, dieser Film, der hat mir ja gefallen. Jetzt, was ist denn das jetzt hier in diesem Buch? Und dann ist mir halt irgendwann aufgefallen, aha, es gibt aber halt auch so diese Variante, wo das Buch vorher da war und wo dann irgendwie in dem Buch viel mehr drin steht als in dem Film. Und wo man dann eben auch plötzlich den Leuten so in die Köpfe gucken kann und wo man auf eine Weise dann mit diesen Figuren so zusammen allein sein kann, sozusagen. Also man sitzt da und ist so in den Gedanken einer anderen Person, in den Gefühlen, ist aber trotzdem mit sich und allein. Und das fand ich einfach fantastisch. Und das wollte ich dann auch selber können und machen. Und dann, darüber bin ich dann eben zu den Büchern gekommen.
Ich habe ja auch die unendliche Geschichte, habe ich lange wirklich nur den Film gekannt und das Buch ziemlich spät gelesen und war dann total überrascht, wie philosophisch dieses Buch eigentlich ist und welchen Mini-Ausschnitt der Film eigentlich nur behandelt, ne, aus diesem Mammut-Buch. Wie bist du dann vom Videogucken zum Bücherlesen, okay, wie bist du vom Bücherlesen dann zum Schreiben gekommen?
Ja, also einerseits, wie gesagt, weil ich dann dachte, ich will dann nicht nur lesend dran beteiligt sein, sondern auch aktiv schreibend. Ich will das auch können. So, das hat mich fasziniert. Und beim Schreiben wiederum war es eben auch so, dass dann halt irgendwann so eine Sprachsensibilität dazu gekommen ist. Also dass dann halt wirklich mich das irgendwann so irrsinnig zu faszinieren begonnen hat, wie das funktioniert, dieser sprachliche Ausdruck in der Schrift. Und was vor allem mit mir passiert, wenn ich mich aufschreibe, also wenn ich das ich als geschriebenes Wort auf einem Papier was ganz anderes bedeutet, als wenn ich es denke oder empfinde. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, ich kann das auch nicht zeitlich festmachen, aber irgendwann war ich dann auch darin. Also dann gab es auch kein Zurück mehr. Und ich würde auch sagen, dass eben so meine Art der Wahrnehmung und mein ganzes Leben davon wirklich sehr stark beeinflusst sind.
Weißt du noch, was du als erstes geschrieben hast? Waren es Tagebücher zum Beispiel? Da fangen ja viele mit an.
Ja, genau. Also es waren auf jeden Fall Tagebücher. Es waren Mitschriften des Alltags sozusagen. Und das ist mir aber irgendwann schon relativ früh aufgefallen beim Wiederlesen dieser Tagebücher, dass sie eben von mir nicht so geschrieben waren, dass ich so Angst davor haben müsste, dass es irgendwann entdeckt wird von irgendwem. Also dass da irgendwie so ein Vorhängeschloss dran musste oder ich sie dann irgendwann voller Scham verbrannt hätte oder so, weil sie eigentlich immer schon auf die eine oder andere Weise ein Publikum mitgedacht haben. Also beim Schreiben auch dieser Tagebücher habe ich immer schon mir vorgestellt, dass das jemand anders lesen würde als ich. Und dass es eben dadurch auch schon so eine Art Kommunikationsprozess ist. Also dass es irgendwie sich schon an dem großen Gespräch beteiligt, was die Literatur ja ist. Also ich habe das eigentlich auch alles noch irgendwo in irgendwelchen Kisten oder so. Und ich hatte auch noch nie das Gefühl, ich muss das jetzt wegwerfen, weil es so peinlich wäre oder weil die Gedanken darin irgendwie halt so pubertär sind oder so. Das sind sie natürlich, aber ich finde es nach wie vor irrsinnig interessant, auch sich das nochmal anzugucken.
Ich habe auch noch irgendwo eine Kiste mit Tagebüchern im Keller, in die ich wirklich bestimmt 15 Jahre nicht mehr reingeguckt habe oder länger. Und irgendwie will ich das auch gar nicht, weil ich denke, oh, das ist ganz peinlich und banal, was da alles so drin steht. Aber andererseits bin ich auch total neugierig. Ja, Roman, es steht dick und fett Familienroman auf dem Roman Videotime. Warum steht das da so deutlich drauf?
Also es steht ja, wenn das nicht draufstehen würde, stünde ja einfach Roman da. Und das ist ja so eine Notwendigkeit des Betriebs, würde ich sagen. Also dass man die Bücher ja irgendwie immer auch so einordnen muss in ihre Genres. Und da diese Notwendigkeit existiert, dachte ich, kann man ja irgendwie auch damit umgehen und versuchen, es zu spezifizieren. Und da es in dem Buch eben wirklich auch um Familien geht, auch im Plural, fand ich das eigentlich eine gute Variante.
Es steht auch hinten im Klappentext ganz deutlich da, seine eigene Familie, also deine eigene Familie, ist nicht mit den Figuren in diesem Buch verwandt. Warum hast du das Gefühl gehabt, du musst das so deutlich da drauf schreiben?
Also genau, also einerseits eben Familienroman, weil es um verschiedene Familien geht und um Familiendynamiken. Und es halt auch so ist zum anderen, dass meine Familie oder mein Aufwachsen der Folie dieses Romans schon sehr ähnelt. Also es gab eine Videothek namens Videotime in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, in die bin ich oft mit meinem Vater gefahren. Wir haben dort Filme ausgeliehen, haben sie zu Hause angeguckt und so weiter. Also man könnte allein aufgrund dieser Grundkoordinaten eben denken, das sei meine Geschichte. Und das ist aber nicht so. Also es ist tatsächlich so, dass eigentlich mit dem Gang in diese Videothek beginnt auch gleichsam der Gang in die Fiktion. Und diese Familie ist ausgedacht und auch all die anderen Leute, das ganze Personal dieses Buches ist erfunden. Es speist sich natürlich aus meiner eigenen Erfahrung, aus Leuten, denen ich begegnet bin, aus Geschichten, die mir erzählt wurden. Aber gerade auch, weil eben das auch eine problematische Familie ist, also der Vater auch wirklich keine einfache Figur, würde ich sagen, und auch so eigentlich schon ein missbräuchliches Verhältnis zu seiner Frau und seinen Kindern hat, war mir das schon auch wichtig, das nochmal zu markieren, dass das ganz klar ist, dass jetzt irgendwie gar nicht so eine Frage aufkommt, ob das autobiografisch sei. Es ist wirklich ein Umgang mit der Fiktion und es ist tatsächlich auch ein Buch über die Fiktion und über das Erfinden und eigentlich genauer noch über das Erfinden im Prozess des Erinnerns.
Ja, interessant wird es ja auch da, wo der Erzähler dann sagt, ich glaube zumindest, dass er das gesagt haben könnte, denke ich jetzt gerade, wenn ich auf dem Parkplatz stehe, also so in etwa, ich habe jetzt nicht zitiert, dass man eben auch nie sicher sein kann, erinnert er sich jetzt richtig oder nicht.
Genau, also so, dass es auch immer wieder so hin und her klappt zwischen dieser Erinnerung und der Gegenwart, in der man sich erinnert und dieser Unsicherheit, ob das überhaupt irgendwie Richtigkeit beanspruchen kann. Und es geht ja auch im Buch zum Beispiel ganz zentral darum, um dieses Streitgespräch zwischen den Eltern, ob die Kinder Filme schauen dürfen, die noch nicht für ihr Alter freigegeben sind. Und da kommt ja dann auch diese Frage auf, warum sollten sie das dürfen, beziehungsweise warum sollten sie es nicht dürfen? Und dann sind die einander widersprechenden Argumente schon die des Glaubens. Also glauben sie, dass das echt ist, was ihnen da gezeigt wird? oder glauben sie das nicht? Und der Vater sagt eben, naja, die wissen doch, dass es nicht echt ist. Und dadurch kommt eben auch so diese Frage dazu, okay, also ist jetzt das Erkennen, dass etwas echt ist, real ist und vielleicht auch so richtig als Erinnerung, ist das etwas, worüber man abschließend ein Wissen überhaupt erlangen kann, oder ist das immer eine Frage des Glaubens? Also ist es immer so, dass quasi auch das Erinnern ist eigentlich Glauben an die fantastischen Wesen, die man sich aus seiner eigenen Erfahrung hervorgeholt hat.
Wir sind ja immer noch in der Videothek hier in Britz. Wenn du jetzt einen Film mitnehmen könntest, welchen würdest du dir auswählen? Fällt dir da spontan einer ein?
Also es müsste natürlich einer sein, den ich nicht kenne. Was zumindest in der Ecke, wo wir jetzt gerade stehen, gar nicht so einfach ist.
Wir stehen hier gerade bei Action und Horror.
Ja, aber hier ist wirklich, also die sind mir alle bekannt, die hier stehen. Aber es müsste, glaube ich, irgendwas sein, was so eine Versprechung in sich trägt. Weißt? Also wo ich das Gefühl habe, da ist was für mich zu holen.
Ich sehe hier gerade Pulp Fiction. Den habe ich ewig nicht gesehen. Den würde ich mir gerne nochmal angucken.
Mhm. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber es ist tatsächlich, ich sehe hier auch so Conan der Barbar. Und das erinnert mich natürlich daran, dass ich ja auch gerade mit meinem Fotografenkollegen Michael Disquet so ein Buch gemacht habe, wo wir in Spanien in der Tabernas-Wüste waren, die eine Filmkulissenwüste ist und in der ganz viele dieser Streifen, zum Beispiel Conan der Barbar, ist dort gedreht worden. Also alle möglichen Filme, die irgendeine Wüste brauchen, die möglichst unklar räumlich verortbar ist.
So, jetzt sind wir mal umgezogen hier zu den Dramen und Komödien. Mhm. Thriller gibt es ja auch.
Hinter dem Horizont.
Bitte?
Der kommt ja auch vor im Buch hier, der Hinter dem Horizont, What Dreams May Come. Der ist auch ein bisschen,
Williams.
Genau, der ist auch ein bisschen so der Schönheitsfehler in der Konstruktion des Buches, weil er ist eigentlich zu jung. Er kann da gar nicht, so wie er in das Buch eingebaut ist, kann er gar nicht geschaut worden sein, weil er erst in den Nullerjahren, glaube ich, rausgekommen ist. Aber er hat sich einfach so perfekt angeboten und war dann irgendwann so eng da reingenäht in die Handlung, dass er nicht mehr rausgeholt werden konnte. Und ich mir dann dachte, gut, ich bin ja aber jetzt ja auch nicht unbedingt verpflichtet, hier so eine historische Genauigkeit im Hinblick auf diese Filme.
Ist ja Literatur, ne?
Es ist ja Literatur, genau. Aber ich würde von dieser Klassiker-Ecke hier, da könnte ich wirklich jeden Tag wiederkommen und was anderes mitnehmen. Mhm. Hier gibt es so viele wirklich auch sehr gute Sachen. Ich bin auch wirklich total beeindruckt und überrascht, weil das hier von außen überhaupt nicht so aussieht. Also wenn man hier draußen, man sieht ja, das ist ja auch noch ein Sonnenstudio und ein Späti und so. Und also dieser Keller ist eine große Überraschung.
Ja, total. Finde ich auch.
Das hier ist wirklich eine sehr umfangreiche Auswahl. Von daher ist es eigentlich wirklich ganz gut, dass wir uns diesen Ort ausgesucht haben, weil er ist ein bisschen auch wie der Keller in dem Roman, in den ja hinabgestiegen wird und dann da die Videothek wiedergefunden wird und dann die ganze Erzählung in Gang setzt. Und ebenso unwahrscheinlich ist dieser Keller hier. Es ist auch irgendwie toll, dass das so unten drunter ist irgendwie, oder? Also oben ist das aktuelle Zeug und oben sitzen die da an ihrer Theke und verkaufen die Süßigkeiten an die Schüler, die jetzt dann gleich kommen, wenn die Schule aus ist, und geben so die Tickets für das Sonnenstudio aus. Aber unten drunter sind diese ganzen Geschichten im Keller. Herrlich.
Ja, finde ich auch. Wir hätten gerne noch einen Filmtipp. Roman konnte sich nicht entscheiden und deswegen brauchen wir noch mal Beratung. Bitte.
Ja, das kommt jetzt immer darauf an, was für ein Genre Sie bevorzugen.
Mehr Komödie oder mehr Drama?
Schon lieber mehr Drama.
Mehr Drama. Welchen ich toll finde, ist dieser hier, Freeheld. Der ist mit Julianne Moore in der Hauptrolle. Und da geht es darum, die Polizisten, wenn die sterben, da geht er an den Partner denn die Pension über, die die denn bekommen. Da sie aber nicht mit einem Mann zusammen ist, sondern mit einer Frau, wird ihr das verwehrt. Und sie kämpft bis zu ihrem Ende praktisch darum, dass ihre Partnerin da eben finanziell begünstigt wird. Hervorragender Film. Fast alle auch mit Hilary Swank kann man gucken, weil da ist immer irgendwie auch eine tolle Geschichte dahinter. Was auch ganz toll ist, ist der hier, der Butler. Das ist mit Forrest Whitaker und der ist praktisch der Butler des Präsidenten. Der hat mehrere Präsidenten erlebt und er erzählt praktisch davon, wie diese Präsidenten verschieden waren.
Ist es so ein Historienfilm oder gegenwärtig?
Ja, würde ich schon sagen, ja. Also ein ganz, ganz, ganz toller Film. Also. Wird auch nicht langweilig, obwohl das Thema eigentlich ziemlich trocken zu sein scheint, aber er wird nicht langweilig.
War da jetzt schon was dabei, Roman?
Ich glaube schon, ja. Also eigentlich schon genug.
Auf jeden Fall diese Sachen.
Die ganze Reihe kann mitgenommen
toll.
Werden.
Echt ja. toll.
Viele, viele Filmtipps.
Ich habe ja fast alle gesehen. Also.
Vielen Dank. Ja. Wow, so viele Anregungen. Jo. Danke.
Na denn.
Dann noch einen schönen Tag.
So, das war Roman Ehrlich, sein Roman Videotime, der spielt in einer Videothek, haben wir gelernt. Deshalb war Nadine mit ihm auch in einer Videothek, und zwar in Britz in Berlin-Neukölln. Jetzt ist Nadine wieder da. Hat sie eine orangene Tüte dabei? Nein, hat sie nicht. Welchen Film hast du dir ausgeliehen?
Ich müsste dafür erstmal meinen DVD-Player wieder aus dem Keller holen. Und das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich werde das jetzt tatsächlich tun. Ich habe jetzt total Lust gekriegt, mal wieder offline mit DVDs reinzuziehen.
Ja, wunderbar. Ich habe jetzt Lust gekriegt, mal wieder einen Roman zu lesen. Videotime.
Weil du ja so wenig liest, ne?
Ja, komm, hör auf.
Also ich könnte mir das vorstellen, dass der was für dich ist, Stefan. Denn du bist ja auch einer, der an Erzählexperimenten interessiert ist.
Stimmt.
Und ich bin richtig begeistert von Videotime. Also nicht nur, weil der Roman von Filmen handelt, sondern weil er wirklich klug gemacht und geschnitten ist.
Geschnitten?
Ja, tatsächlich nenne ich es jetzt mal so, weil es so ein bisschen auch so eine Anmutung hat. Also er erzählt eben davon, dass es die totale Erinnerung nicht geben kann, dass Erinnerung immer was mit Fiktion und Erzählen zu tun hat. Und er behauptet das nicht nur, sondern er macht das wirklich spürbar. Also dadurch, wie er die verschiedenen Erzählebenen wirklich komplett miteinander verschmilzt. Also wie bei so einer Videokassette, ne, wird hier vor- und zurückgespult und wieder überschrieben. Also Vergangenheit, Gegenwart, Erinnerungen, Filmbilder, alles wird so miteinander verschmolzen. Und das ist, je mehr Seiten man liest, desto mehr hat man dieses Gefühl. Und dann gehen immer mehr Türen auf zu den Abgründen einer Kleinfamilie und eben auch einer Gesellschaft in der alten Bundesrepublik in den 90ern, die eben noch geprägt ist stark von so einer Kriegskindergeneration. Ja, und außerdem feiert er auch ein ausgestorbenes Medium, dieser Roman, nämlich die Videokassette. Und ich würde sagen, kurz zusammengefasst, ist dieser Roman etwas für alle, die auf anspruchsvolle Familienromane mit Metaebenen stehen. Auf jeden Fall Stoff für unendlich mehr Romane.
Ja, was liest du gerade?
Ferrimont von Lorena Simmel. Das ist ihr erster Roman und der erzählt auch von einem Nachhausekommen in ein Dorf der Kindheit. Der Erzählerin geht das Geld aus und sie verdingt sich dann als Erntehelferin in ihrem Kindheitsdorf, in der Schweiz ist das. Ja, und da rutscht sie plötzlich in einen Kosmos, in eine Parallelwelt, die sie so früher nie wahrgenommen hat, nämlich die Parallelwelt der Erntehelferinnen und Erntehelfer aus Rumänien, Polen, Portugal. Es geht um Arbeitsmigration, ungleiche Entlohnungen, harte Arbeit auf staubigen Feldern, aber eben auch viel um Solidarität. Und es ist so ein bisschen wie eine teilnehmende Beobachtung, würde ich sagen, geschrieben. Ein Roman über Solidarität und Wendepunkte im Leben. Ein starkes Debüt, finde ich.
Klingt nach Soziologie zwischen Buchdeckeln.
Nee, Soziologie wäre mir da jetzt zu trocken als Begriff. Das ist schon auch sinnlich. Also dieser Staub auf den Feldern, das wird schon richtig spürbar. Roman Ehrlich hat übrigens auch einen Buchtipp dagelassen.
Also ich lese gerade Gabriel Garcia Marquez, Die Liebe in den Zeiten der Cholera, aber da bin ich noch gar nicht so weit, dass ich das empfehlen würde. Aber was ich davor gelesen habe, auf einer Bahnfahrt in großer Begeisterung, war Midlife Prosa von Mara Genschel. Und das würde ich empfehlen. Das ist nämlich ein ganz fantastisches Buch. Das sind so kurze Prosatexte, Reden auch, Vorträge. Also es geht eben so viel auch um das Schreiben, beziehungsweise auch um diese Widersprüchlichkeit, so als schreibender Mensch in der Gegenwart, das überhaupt zu machen und vorzubringen und zu veröffentlichen und irgendwie immer noch daran zu glauben, dass es eben einen Austausch gibt zwischen der Literatur und der Welt und den Menschen und aber natürlich auch die Gegenwart als eine wahrzunehmen, die dem vielleicht gar nicht mehr so eine große Bedeutung beimisst. Und das aber mit einem fabelhaften Humor, ohne so die beleidigte Klage.
Midlife-Prosa von Mara Genschel, das ist die Buchempfehlung von Roman Ehrlich. Was liest denn du gerade, Stefan?
Was lese ich gerade? Ich habe jetzt ein Buch geschickt bekommen vom Verlag und da bin ich neugierig drauf, und zwar das neue Buch von Miljenko Jergovic. Er hat seinerzeit ein Buch geschrieben mit Erzählung, irgendwas im Titel mit Marlboro. Ganz toll. Da geht es um das belagerte Sarajevo. Ich habe die damals gelesen und ganz, ganz tolle Erzählungen. Und das ist jetzt sozusagen die Fortsetzung Marlboro Reloaded. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Also den genauen Titel und auch die Titel aller anderen Bücher, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes und im Netz bei Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
Ja, und der Roman Videotime von Roman Ehrlich, der ist erschienen bei S. Fischer, homöopathische 368 Seiten lang.
Ihr findet uns immer donnerstags neu in der ARD Audiothek und auf anderen Podcast-Plattformen.
Ich bin Stefan Ortwald.
Und ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss.
Ciao. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzzahler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.